Heute ist Pastoreneinführung, aber heute ist auch Reformationstag, das sollte man nicht vergessen. Das ist auch nicht ganz unwesentlich, denn ohne den Reformationstag wären wir vielleicht hier, aber irgendwie anders, vermute ich mal. Nun gehen wir Baptisten ja in unserer Geschichte nicht unbedingt auf die lutherische Reformation zurück, sondern kommen ja doch schwerpunktmäßig aus dem Anglikanischen. Aber das passt alles irgendwie zusammen, vor allen Dingen heute mit dem Predigttext. Der Perikopentext des heutigen Sonntags steht in Galater 5, die Verse 1 bis 6. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist ein Satz, der passt schon wie die Faust aufs Auge auf Reformation und er passt vielleicht auch sehr gut auf diesen Tag heute hier. Wir Baptisten kommen ursprünglich aus der anglikanischen Tradition und ist die Mühlen-Bilsteiner Gemeinde nicht so eine astreine baptistische Gemeinde, zumindest nicht von ihrer Geschichte her. Da waren irgendwelche Brüder beteiligt und noch ein paar andere, aber irgendwann schlussendlich war es dann soweit und wir wurden eine Baptistengemeinde. Wir, sage ich ganz bewusst, weil dies hier meine Heimatgemeinde ist. Und deswegen bin ich natürlich heute besonders gerne hier, Sascha. Als wir uns das letzte Mal sahen, war es beim 100-Jährigen in Wismar und jetzt schon hier. Wir sprachen schon über diesen Tag. Das Besondere, was unsere baptistischen Väter auszeichnete, die Mütter sind leider nicht erwähnt, aber Thomas Helvis und, John Smith und Thomas Helvis waren Leute, die hatten eine ganz tiefe Überzeugung. Und diese Überzeugung drückt Thomas Helvis 1613 in einer Schrift an King James aus. King James, das ist der, nach dem noch die englische Bibel benannt ist, die James, King James Version. Der schreibt nämlich dem King James, so mit meinen Worten, du bist unser König. Das bist du und das sollst du auch bleiben. Und in allen staatlichen Angelegenheiten sind wir dir gehorsam, sind wir treue Untertanen. Aber aus den ganzen Dingen, die mit unserem Glauben zu tun haben, hältst du dich gefälligst raus. Denn du bist kein Gott. Du bist der König. Und jetzt kommt's. Das hat nachher dann Julius Köbner im Manifest auch nochmal ausgedrückt. Es ist dann schlussendlich auch in jeder Manns, jeder Fraus Gedenken und Danken, Gedanken gelegt, was sie denn nun glauben. Ob sie Christen seien, ob sie Juden seien, Muselmanen, schrieb man damals noch, oder gar Agnostiker. Es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen. The king was not amused, wie man sich vorstellen kann. Der hatte da keinen Spaß dran, hat den Helvis auch gleich eingelocht und dann ein paar Jahre später ist er im Gefängnis gestorben. Wir Baptisten haben die Religionsfreiheit erfunden. Das sage ich immer wieder und auch aus tiefer Überzeugung, so in manchen ökumenischen Kreisen, dann zucken die Lutheraner immer ein bisschen, die Katholiken verstehen sowieso nicht, was ich meine. Und so, und dann kann ich das beschreiben und kann das erklären, warum das so ist, dass es um die Freiheit geht. Wir taufen nicht Kinder, weil wir eine andere Taufüberzeugung haben, sondern wegen der Freiheit. Weil es in das Überlegen eines jeden einzelnen Menschen gelegt ist, sich selbst zu entscheiden und nicht über sich entscheiden zu lassen. Glaubensvielfalt ist ein Auftrag. Und der Apostel Paulus drückt das hier an dieser Stelle auch so aus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ich weiß, da gehen dem einen oder anderen schon die Nackenhaare hoch nach dem Motto, ja, was heißt denn das? Ist denn alles erlaubt? Diese Frage habe ich als Jugendlicher auch schon immer wieder gehört. Obwohl hier in Mühlen in der Gemeinde groß geworden zu sein, ist nicht schlecht gewesen. Also ich habe hier in Mühlen laufen gelernt, nicht nur physisch, sondern auch glaubensmäßig. Und das war schon so, dass man hier unheimlich viel durfte und unheimlich viel konnte. Sich erproben, hier vorne hinstellen. Ich weiß, meine erste Predigt, die ich in meinem Leben gehalten habe, habe ich hier gehalten. Da stand die Kanzel noch da, wo das Klavier steht. Und da war ich 17. Und das ging. Und das durfte man auch. Und das war auch gewollt. Aber es schwang natürlich immer auch so ein bisschen dieser Unterton mit, hoffentlich gehen die nicht zu weit, die jungen Leute. Und was zu weit war, das gab es dann sehr unterschiedlich. Als 1968 in diesem Gebäude hier Siegfried Fietz mit dem Fietz-Team spielte, wahrscheinlich ist es hier nie wieder so voll geworden, wie es damals war. Damals sah es auch noch anders aus, da war die Ebene hier noch ein bisschen schräger, der Weg, und da standen die grauen Bänke. Hans-Jürgen, du erinnerst dich und viele andere sicherlich auch. Da sah das noch ein bisschen anders aus, und mein Opa August war der festen Meinung, dass spätestens jetzt der Herr wiederkommen muss. Nach so einem Radau und nach solchem modernen Zeugs und Schlagzeug, das musste so sein. Es ging gar nicht anders. Der gleiche Opa hat mir aber ein bisschen später bei Dörre in Bergneustadt die erste E-Gitarre gekauft. Es ist eine große Ambivalenz mit der Freiheit. Es ist nicht so einfach. Das geht relativ schnell. Da, wo Freiheit ausgerufen wird, sind ganz schnell die anderen da, die den Zeigefinger heben und sagen, Moment, 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 oder nicht? Aufpassen. Immer da, wo wir Christen Freiheit sagen, wittern wir gleich im Ansatz die Anarchie. Und das darf nicht sein. Und deswegen gibt's Regeln. Aus der Geschichte der Mühlener Gemeinde weiß ich noch ein paar Sachen mehr. Dass Leute zum Beispiel ausgeschlossen wurden, weil sie nicht unbedingt der richtigen Mode entsprachen. Oder dann haben Leute ausgeschlossen, das nicht nur in Mühlen, ich weiß nicht, ob es in Mühlen überhaupt passiert ist, aber weil eine Ehe zerbrach, wurden die Menschen ausgeschlossen aus der Gemeinde. Es soll Gemeinden gegeben haben, da sind die, die sonntags arbeiten mussten, weil sie Lokomotivführer oder sonst was waren, ausgeschlossen worden, weil man ja sonntags nicht arbeiten darf. Und dann waren wir mit vielen Regeln da. Und dann gibt's ja diesen Satz, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird vom Himmel abgesägt. Du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, sagte meine Oma, als ich mich entschied, in Wiel ins Kino zu gehen. Ich habe der Oma gesagt, damals kannte ich mich in der Bibel auch schon ganz gut aus, da steht nicht, wo die Spötter sitzen, sondern wie die Spötter sitzen, ich kann ja stehen bleiben. Die Ohrfeige, die ich dann kriegte, die hatte ich schon vorher mit einkalkuliert. Das war alles in Ordnung. Wir wollten es immer alles richtig machen. Wir wollten immer darauf achten, dass bloß nichts aus dem Ruder läuft. Deswegen haben wir Ordnungen aufgestellt. Wir meinten es ja nur gut. Und wir haben reihenweise Menschen verloren. Wir wollten doch eigentlich nur, dass Christus und nur er natürlich. Und gleichzeitig haben wir Menschen verloren. Immer wieder. Weil es einige gab, die den Zeigefinger gehoben haben, gesagt, das darfst du aber nicht. Und nicht umsonst haben dann manche Fromme, die Baptisten, vielleicht die Brüder auch, den Titel die Fingen gekriegt, die Feinen. Weil die machen manche Sachen nicht, die halten sich raus. Aber es war keine Frage der Solidarität, sondern es war eine Frage der Trennung. Und nur deswegen, weil wir es richtig machen wollten. Der Apostel Paulus, der musste mit anderen Sachen kämpfen. Da war es jetzt nicht tanzen und so, das war damals alles kein Problem, das durfte man. Die Kleiderfrage spielte da auch nicht so eine ganz große Rolle. Und so, sondern da spielten andere Sachen eine Rolle, die Beschneidung. Die spielt nun wiederum heute keine Rolle mehr. Aber in der damaligen Zeit war das ein großes Drama, weil die Beschneidung eigentlich in die Tradition der jüdischen Kirche gehörte oder der jüdischen Gemeinde gehörte. Und das musste ja sein, das konnte man doch nicht einfach mit aufhören. Das ist doch unsere Tradition, da kommen wir doch her, liebe Leute. Pinchas Lapide, der große jüdische Neutestamentler, ich habe ihn selber ein paar Mal in Frankfurt gehört, das war schon ein Gedicht, wenn ein Jude Neutestamentler ist, wie der das Neue Testament gelesen hat. Und der hat gesagt, diese ganze Geschichte, dass Paulus gegen die Beschneidung war, ist ein reines Marketingkonzept gewesen. Stellt euch mal vor, alle die Heiden, die sich bekehrt hatten, hätten noch mal eben kurz bevor sie zur Taufe gehen, noch mal eben kurz vorher zur Beschneidung gehen müssen. Die hätten den allen Vogel gezeichnet und gesagt, nee, danke. Ich würde das jetzt kein Marketingkonzept nennen, sondern einen Schritt zur Freiheit hin. Wieso gibt es Dinge, die von mir verlangt werden zu tun, damit ich mich zu Christus zähle? Es geht um die Freiheit. Ich meine, der Luther hatte auch seine liebe Malaise damit. Der schreibt also dieses Buch, die Freiheit eines Christenmenschen, und da schreibt er dann, ein Christ ist niemandem untertan. Und dann ein bisschen später schreibt er, ein Christ ist jedermann untertan. Die nur bis zum ersten Teil gelesen hatten, waren ganz fröhlich. Die dann bis zum zweiten Teil gelesen hatten, die wurden schlagartig wieder traurig. Ja, was denn nun? Die Bauernkriege, die hatten doch endlich kapiert, die Freiheit, und da wollten sie hin, und dafür haben sie gekämpft, und da sind sie aufgestanden, Gleichheit, Befreiung von all dem, was auf mir lastet und was mich in ein Ranking bringt zwischen den Menschen, das in Christus aufgehoben ist. Und dann gab es die Bauernkriege. Und Luther hat da auch nicht gut mitgespielt, weil dem war das viel zu unheimlich. Die Ordnung wurde auf den Kopf gestellt. Und da stehen sie nun, die Freiheit in Christus und alle menschliche Ordnung. Und jetzt? Ich habe als Jugendlicher und als Kind gelernt, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Bis zu dem Moment, wo es die persönliche Meinung irgendwie nicht mehr so richtig traf. Und dann überwiegte die. Die meinten es alle nur gut, sagte meine Mutter immer. Die meinen es alle nur gut. Das glaube ich auch. Die meinten es wirklich alle nur gut. Aber ob es nur immer gut war? Da zerbricht eine Ehe. Schwer genug. Hart genug. Und dann kriegt man noch den Rausschmiss aus der Gemeinde, noch mal so eben obendrauf. Wieso? Um den Laden sauber zu halten? Um mit dem Finger auf die oder den zu verweisen, die doch dieses oder jenes anders als ich, und man nur froh sein kann, dass die persönlichen Betroffenheiten nicht zu sehen sind? Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und nun kehrt doch nicht wieder unter das alte knechtende Joch zurück, sondern nehmt es doch bitte an, die Freiheit. Und Freiheit ist nicht gleich Anarchie. Sondern Freiheit ist zunächst einmal die Freiheit, alles zu tun und alles machen und alles sagen zu dürfen, was es gibt. Ja, und wo kommen wir da hin? Doch Anarchie. Nein. Ich glaube, dass die Antwort auf die Freiheit nicht das Gesetz ist, sondern der Kompromiss. Das wird euch jetzt vielleicht wundern. Ich habe mich selber auch gewundert, als mir das so einfiel und dachte, ist das so? Steht der Kompromiss der Freiheit gegenüber? Und ich glaube schon. Wir leben in einer Zeit, wo der Kompromiss sehr in Ungnade gefallen ist. Wir erleben immer wieder, dass Leute auftreten, die haben ihre Meinung, die bestehen darauf, dass ihre Meinung geschätzt wird und wahrgenommen wird. Und macht man das nicht, dann ist man ein Rassist oder ein was weiß ich auch. Ich glaube, dass der Kompromiss in seiner edelsten Form die Antwort darauf ist, wie wir mit der Freiheit umgehen. Ich habe eine Idee und du hast eine Idee. Ich habe einen Gedanken und du hast einen Gedanken. Ich habe eine Vorstellung und du hast eine Vorstellung. Und jetzt setzen wir uns zusammen und versuchen miteinander eine Lösung zu finden. Und wenn wir die Lösung haben, dann ist der Kompromiss kein Verlust, sondern ein großer Gewinn. Dann haben wir gemeinsam etwas geschafft. Und dann gehen wir weiter. Vielleicht immer noch unterschiedlich, aber gemeinsam. Der Kompromiss ist die Suche danach, dass wir miteinander weiter in Gemeinschaft leben können. Wir werden die Gemeinschaft aber nicht dadurch erhalten, dass wir dem anderen vorschreiben, was er zu denken und zu sagen und zu lassen hat. Denn ganz oft sind diese Regeln, die über uns gekommen sind, nicht entstanden über aus einer tiefen Glaubensüberzeugung, sondern aus einer gnadenlosen Angst. Ich bin ja schon ein bisschen biografisch und deswegen bleibe ich noch ein bisschen biografisch mehr. Mich hat das schon sehr erschüttert, dass meine Mutter auf ihrem Sterbelager die große Angst hatte, dass der Herr Jesus sie doch nicht annehmen würde. Und da haben wir darüber geredet und haben gesagt, wie kommst du auf das schmale Brett? Das verstehe ich nicht. Ja, das war am Ende dann alles gut. Das hat sie dann auch gesagt. Aber es ist schon verrückt, dass Menschen, die ihr ganzes Leben im Glauben gelebt haben, am Ende große Zweifel haben. Und das sind nicht die Glaubenszweifel, die sowieso dazu gehören, denn zweifeln können wir nur an den Dingen, die sind und nicht an den Dingen, die nicht sind. Von daher ist Zweifel auch immer ein Erweis für etwas, das da ist. Es ist diese Angst. Und mit dieser Angst hat man Generationen von Menschen erzogen. Pass bloß auf, dass du nicht vom rechten Weg abkommst. Pass bloß auf, dass du nichts Falsches machst. Geh nicht dahin und geh nicht dorthin. Halt dich von diesen und jenen fern. Pass bloß auf. Ich war 18, als ich von hier wegging. Damals war man noch nicht volljährig. Ich bin Silvester volljährig geworden und nicht auf meinem Geburtstag, nämlich im Wechsel von 74 auf 75, da war das so. Natürlich mit unheimlich viel im Gepäck an guten Gedanken und einem festen Glauben. Und der ist hier geprägt worden. Und das ist er bis heute. Aber es kam manches dazu. Und ich musste manches noch neu lernen. Dass manche dieser mir als Jugendlicher aufgezeigte Grenzen gar keine Glaubensgrenzen waren, sondern Grenzen von Menschen, die meinten, es vielleicht nur gut oder bekämpften ihre eigene Angst damit. Und dann irgendwann mal zu lernen, du kannst über manches Ding rübergehen und es passiert nichts. Im Gegenteil, es eröffnet sich auf einmal ein neuer Raum der Freiheit. Die Freiheit in Christus ist Eroberungswerkzeug. Und zwar Eroberungswerkzeug des Lebens, es so zu sehen und zu verstehen, wie Gott es gemeint hat. Und keine Einschränkung. Kehrt nicht zurück unter das alte, knechtende Joch, sondern lasst euch auf die Freiheit ein. Sascha, du fängst jetzt hier an. Ich höre demnächst auf. Nicht nur hier mit der Predigt, sondern auch in Schöneberg. Sind 34 Jahre, ist auch eine lange Zeit. Darf man auch mal aufhören. Es gibt Leute in unserer Gemeinde, die wissen gar nicht, dass es auch noch andere Leute gibt, die Pastor sein können. Aber das werden sie jetzt lernen. Der Berufungsprozess in der nach meiner Nachfolge gestaltete sich ähnlich schwierig, weil keiner sich erinnern konnte, wie das jemals war und so. Aber wie dem auch sei, sie haben es jetzt mittlerweile geschafft. Ich lasse gern los. Das Loslassen ist auch ein Instrument der Freiheit. Wir halten nichts in unseren Händen. Wir werden es losgeben müssen. Und das Größte, was wir tun können, ist auch von Zeit zu Zeit Menschen loszulassen. Wir können Menschen begleiten über eine ganze Strecke hinweg. Aber irgendwann müssen wir sie loslassen. Unsere eigenen Kinder, deine sind noch klein, meine sind schon groß. Wir müssen sie irgendwann loslassen. Und wir entlassen sie alle in die Freiheit. Warum Paulus das mit der Freiheit so wichtig war? Weil Paulus verstanden hat, dass wir uns den Himmel nicht verdienen können. Nicht durch ein noch so korrektes und akkurates Leben. Nicht durch noch so wohlgefällige Dinge, die wir tun. Sondern es ist die Gnade, die wir von Christus bekommen haben. Und nichts anderes. Und Gnade ist Gnade. Und wenn wir anfangen, wieder irgendwas aufzurichten und moralische Institutionen aufbauen, dann fallen wir, zumindest sagt es der Galaterbrief, aus der Gnade wieder raus. Boah, und das ist nicht einfach, das auszuhalten. Ich erinnere mich in meinem Dienst an manche schlaflose Nacht, weil wieder irgendwas kam, wo ich gedacht habe, ach, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Irgend so ein Thema, irgendein Mensch mit irgendeiner Biografie. Und dann sitzt du da und sagst, ach nee, kann ja nicht woanders hin, gibt so viele Gemeinden. Nee, da sind sie jetzt. Und dann musst du dich damit beschäftigen. Und dann merkst du auf einmal, nun geh doch mal über diese Grenze weg und vertrau doch mal. Das Problem, das wir mit der Freiheit haben, ist, dass wir Menschen ja alle Orientierungspunkte brauchen. Wir müssen uns an irgendwas festhalten, sonst funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Erdbeben erlebt habt. Ich habe das in meinem Leben zweimal, ein sehr schweres in Los Angeles. Und da habe ich verstanden, was es heißt, keine Orientierung mehr zu haben. Das ist total verrückt. Die ganze Erde bebt. Du kannst dich an nichts festhalten, weil alles, woran du dich festhältst, wackelt auch. Und so, und es gibt nichts. Und die Erde bewegt sich und es ist alles durcheinander. Und es ist total verrückt. Und das Geschirr fiel aus dem Schrank und die Stühle kippten um und es war grauenvoll. Das dauerte nicht lange und dann war auch wieder irgendwann Ruhe. An einer ganz bestimmten Stelle hat es die Leute hart erwischt, aber bei uns ging es gut. Aber ich habe zum ersten Mal verstanden, was das heißt, keine Orientierung zu haben. Es gibt nichts, worauf du dich verlassen kannst. Die Erde bebt. Und das kennen wir im übertragenen Sinne ja auch, dass die Erde bebt, dass wir plötzlich keine Orientierung mehr haben. Und wenn Paulus etwas mit der Freiheit verbindet, dann ist es genau das, den Orientierungspunkt. Und das ist der einzige, den wir haben. Und das ist Jesus Christus. Mehr nicht. Mehr haben wir nicht. Aber mehr brauchen wir nicht. Mehr gibt es nicht, sondern alles, was mehr ist, ist letzten Endes so eine verkappte Beschneidung. So, da bauen wir nochmal irgendwas anderes ein. Taufkurse haben wir erfunden, weil wir gedacht haben, es wäre ganz gut, den Menschen, die sich taufen lassen, auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin noch ein paar Inhalte zu vermitteln. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, bei der Taufe so bis zum Bauch im Wasser stehen zu sagen, und irgendwie noch jemand da? Und das passiert immer wieder. Das ist total verrückt. Die springen mit ihren Klamotten so, wie sie sind, ins Wasser. Hinterher haben wir ein Problem, dass sie wieder trockene Klamotten kriegen, aber das schaffen wir dann auch irgendwie. Ist doch irre, oder? Und das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Es ist gut, dass wir Ordnungen haben. Für jeden Kassierer ist es gut, wenn es eine Buchführung gibt. Man will auch keine liberale Buchführung, da kommt nichts Gutes bei raus. Aber alles zu seiner Zeit und alles am richtigen Ort. Vom Grundsatz her sind wir zur Freiheit befreit. Ja, und wie ist das jetzt mit der Ordnung? Ich sage es nochmal, der Kompromiss. Wenn ich eine Überzeugung habe und du hast eine Überzeugung, lass uns sehen, dass wir uns zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden. Diese Lösung ist nie ein Verlust, sondern sie ist eigentlich im besten Sinne immer ein Gewinn. Wir bekommen mehr hinterher, als wir für uns alleine gehabt hätten. Aber miteinander reden. In Amerika sagt man, wenn du drei Baptisten hast, gründen sie zwei Bünde. Es passierte, dass die Southern Baptists einen großen Streit über das Abendmahlsverständnis hatten. Und es war die Frage, geschlossen oder offenes Abendmahl. Geschlossenes Abendmahl heißt, es dürfen nur die am Abendmahl teilnehmen, die tatsächlich zur Gemeinde gehören. Offenes heißt, jeder und jede, die glauben, können am Abendmahl teilnehmen. Es gab einen Riesenstreit. Es führte schlussendlich zur Spaltung. Die Southern Baptists behielten ihr geschlossenes Abendmahlverständnis und die, die sich abspalten, nannten sich fortan American Baptists und hatten ein offenes Abendmahlverständnis. Im gleichen Zug ging aber noch mal eine Gruppe von den American Baptists weg, die wieder ein geschlossenes Abendmahlverständnis doch richtiger fielen, konnten aber nicht zu den Southern Baptists zurück und gründeten die Conservatives. Das ist das, was die Amis sagen. Man macht dann einfach einen neuen Bund, man geht einfach weg. Kompromissfähigkeit ist die Einladung zur Gemeinschaft. Ohne Kompromisse sind wir nicht gemeinschaftsfähig. Und wenn wir so viel Wert als Baptistengemeinden auf unsere Gemeinschaft legen und auf das Zusammengehörigkeitsgefühl legen, dann geht es genau darum. Findet Lösungen, setzt euch hin und findet in Gottes Namen eine Lösung für all das, was euch gerade so unterschiedlich bewegt. Man muss nicht weggehen. Man muss auch nicht irgendwelche martialischen Sprüche rauslassen, sondern man muss irgendwann mal anfangen, sich zu finden, zu klären, und dann gehen wir miteinander weiter. In Luthers Zeit war es schon schwierig, weil für ihn mit dem Bauernaufständen, die Anarchie drohte und alle Systeme wären auseinandergeflogen. Man wäre nie gewissen, hätte nicht gewusst, wo es immer hingekommen wäre. Die Münsteraner Täufer mögen ein bisschen ein Zeugnis dafür sein. Natürlich braucht jede Zeit ihre Ordnung und ihre Systeme. Aber sie verändern sich Stück für Stück. Ich kann mich noch daran erinnern, dass hier in der Gemeinde Männer und Frauen getrennt saßen. Ich glaube, das war die Frauenseite, ne? Und das war die Männerseite. Ja, Tanlini, du weißt das noch. Ne? So, dann saß man so da, ja. Das war Ordnung, musste so sein. Ja, da guckt er, ne? Das geht alles. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es Leute gab, die sonntags lieber zu Fuß zur Gemeinde gingen, als mit dem Auto zu fahren, weil das Auto ist ja was Säkulares und da kann man nicht mit zum Gottesdienst fahren. Ich kann mich daran erinnern, dass auf dem Steinacker, das ist aber jetzt nicht unsere Tradition, sondern das kam aus einer anderen Ecke, im Steinacker am Friedhof die Lautsprecheranlage ausgeschaltet werden musste, weil der Geist Gottes nicht durchs Mikrofon gehen kann. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das Schlagzeug im Gottesdienst ein schlimmes Instrument war und nicht sein durfte. Bei uns in Schöneberg steht vorne fest ein Schlagzeug, direkt unter der Orgel. Das war ein Kampf. Es gab irgendwann eine große Auseinandersetzung zu dieser ganzen Frage und das Thema, das Schlagzeug muss abgebaut werden. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, wenn es nicht gespielt wird, muss es auch nicht da stehen. Dann habe ich gesagt, dann bauen wir auch jedes Mal die Orgel ab, wenn die nicht gespielt wird. Dann haben sie gesagt, nee, wieso? Ja, aber die Orgel ist doch ein heiliges Instrument. Ich sagte, die Orgel steht nicht in der Bibel, Schlagzeug schon. Oder macht mir mal den Unterschied zwischen der Zimbel, von denen im Psalm gesungen wird, und denen, die hier hängen. Ich kenne den nicht. Huch. Große Aufregung, ja, das irgendwie, das wollten wir doch so richtig sein und jetzt merken wir auf einmal, Schlagzeug steht, Orgel steht, alles in Ordnung. Es riecht sich auch keiner mehr drüber auf. Und denen, denen man diese Geschichte erzählt, die können es gar nicht verstehen, dass man sich jemals darüber aufgeregt hat. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mal so ganz ruhig. Ja, ist denn dann alles erlaubt? Ja, sagt der Apostel Paulus auch, es ist alles erlaubt. Dient nur nicht alles zum Guten. Und da ist wieder der Kompromiss. Denkt mal drüber nach. Und was zum Guten dient, muss ich für mich selber rauskriegen und nicht für andere. Und dann haben wir wieder unsere Gemeinschaft. Und dann leben wir in unserer Gemeinschaft und versuchen miteinander den Weg zu finden, der uns zur Ewigkeit führt. Denn darauf kommt es letzten Endes an. Christus ist der Garant der Freiheit und nicht unsere Ordnungssysteme. Am kommenden Wochenende haben wir unsere Bundeskonferenz mal wieder. Harald, ja, machst du mit? Ja, ne? Ist natürlich, ja klar. So, ne? Viel Ordnung, viel Ordnung. Und viel Systeme und endlos. Jetzt machen wir es nur online. Seit Tagen wird geprobt und gecheckt. Meine Kollegin Birte McCloy, die sitzt tagelang über allen möglichen Ordnungen und schiebt Dinge hin und her und so. Und ich habe nur eine stille Hoffnung. Hoffentlich kriegen wir keinen Stromausfall oder irgendwie sowas. Dann ist alles im Eimer. Ja, wir Menschen haben viele Systeme und viele Ordnungen. Und wir sind damit auch ganz gut klargekommen. Und ich meine, es will ja auch niemand diskutieren, dass es besser ist, in Deutschland recht zu fahren als irgendwie. Und wir haben viele Ordnungen, die zum Leben helfen, natürlich. Aber als Christen haben wir keine Ordnungen, anderen Menschen zu sagen, wie sie zu sein haben und wie sie leben und wie sie glauben. Und wenn jemand in die Krise gerät, dann gibt es ein schönes Instrument. Das ist die Seelsorge. Das ist die Begleitung von Menschen. Das ist aber immer nur Begleitung. Und dann kann man gucken und kann sehen, wie es denn so wird. Sascha, ich wünsche dir und deiner Familie eine gute Zeit in Mühlen und Bielstein. Kann man hier haben. Glaub mir. Ja, ja. Und euch Mühlnern wünsche ich, dass ihr miteinander euch einlassen könnt auf den neuen Pastor, auf manches, was er vielleicht anders sieht, als ihr es selber seht und vielleicht manches anders macht, als ihr es bisher gedacht habt. Aber dass ihr dann so Kompromisse findet, immer wieder mal, und dass ihr merkt, hier haben wir unsere Geschichte, da kommt jemand mit seiner Geschichte und jetzt versuchen wir miteinander einen guten Weg zu finden. Und dann kann da was Gutes draus werden. Es sind die jungen Leute, die entscheidend sind. Die Alten fordern das manchmal gerne ein, dass man mehr auf sie Rücksicht nimmt. Aber mit der Rücksichtnahme auf die Alten ist doch kein junger Mensch glücklich geworden. Ich finde es gut, auf die Älteren Rücksicht zu nehmen, sie zu ehren und alles Mögliche. Ich mache das in Schöneberg schon seit vielen Jahren, dass ich immer alle Alten um mich rumsammel und dann sitzen wir da und dann machen wir eine fröhliche Austauschrunde und reden über alles, was in der Gemeinde ist und so. Und wenn dann, und da wird auch gemeckert, das gehört auch mit dazu, ist die Meckerabteilung, wobei Meckern ja auch unbiblisch ist. Habe ich immer gesagt, Meckern ist unbiblisch, Murren ist biblisch und so, dann murren wir halt und so. Und dann regen wir uns ein bisschen auf und dann machen wir ein bisschen Theater und so, dann haben wir miteinander geredet. Und jetzt ist unsere Aufgabe, den jungen Leuten wieder den Raum zu geben. Macht er mit? Ja, machen Sie mal alle mit. Ich wünsche euch, dass ihr als Gemeinde wachst, dass neue Leute dazukommen. Ich bin gestern Abend mal so durch Mühlen gelaufen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, in Linden und Hengstenberg und über Faulenwald wieder runter und so in Bernhausen überall durchgelaufen. Es sind ja inzwischen viele neue Häuser entstanden, als ich sie noch kannte und so bewusst wahrgenommen haben. Da leben überall Menschen. Und vielleicht der eine oder die andere wartet nur darauf, dass ihm irgendeiner und ihr etwas von der Freiheit der Kinder Gottes erzählt. Wer weiß das schon. Möge es gelingen. Ich wünsche euch allen gottesreichen Segen. Das ist das Wichtigste. Erhard Rockel, der alte Pastor, 90 Jahre ist er alt geworden, der schrieb mir jedes Jahr immer so ein kleines Gedicht. Das machte er immer so, als dem, für den Präsidenten ein Gedicht. So. Und dann schrieb er immer ein Gedicht und zum Schluss sagte er immer, und damit höre ich auch auf, ich wünsche dir zum Schluss Gottes Segen, denn etwas Höheres gibt es nicht. Amen.